Im Südwesten von Niger wurden vor ein paar Tagen zwei Dörfer von dschihadistischen Milizen angegriffen. Sie verbrannten eine Marienstatue, liturgische Bücher und Musikinstrumente und danach töteten sie Männer und Jungen. Eine Gruppe von Frauen mit ihren Kindern flüchtete ins benachbarte Burkina Faso. Und mittlerweile sollen drei Gemeinden in der Region nach den Überfällen menschenleer und verlassen sein. Religiöse Verfolgung? Zu kurz gedacht, sagt Johannes Seibel, Leiter der Abteilung Kommunikation und Presse bei Missio, dem Internationalen Katholischen Missionswerk. Guten Tag, Herr Seibel.
Guten Tag, Frau Peters.
Warum ist das zu kurz gedacht, wenn man jetzt als erstes an religiöse Verfolgung denkt?
Zunächst einmal ist das für die betroffenen Christinnen und Christen ein dramatisches Erlebnis. Und es gibt Bedrängnis, und es gibt Verfolgung von Christen. Nur die Ursachen sind nicht rein religiös oder Folge eines Art Glaubenskrieges, sondern die Ursachen dafür sind sehr vermischt. Im Niger zum Beispiel, in Westafrika, bilden sich dschihadistische Gruppen. Gleichzeitig ist die Region Flüchtlingsroute. Gleichzeitig entwickelt sich auch in der Verquickung von Terrorismus und kriminellen Banden eine Entführungsindustrie. Und dann kommt noch die politische Komponente hinzu, dass dort verschiedene prekäre Staaten und staatliche Stellen gegen die Dschihadisten kämpfen, zum Teil mit ihnen kooperieren und jeder seinen Vorteil aus der unsicheren Lage ziehen will. Deshalb glaube ich, ist zu kurz gedacht, hier von einem Glaubenskrieg zu sprechen, sondern man muss genau hinschauen und überlegen, welche Ursachen es sind und wie man sich dazu verhält, um tatsächlich den Menschen, die davon betroffen sind und nicht allein den Christen helfen zu können.
Wie schwierig ist es, dahinter zu kommen, was wirklich dahinter steckt und das Ganze aufzudröseln?
Schwierig ist es deshalb, weil wir hier im Westen natürlich bei solchen Meldungen sofort ein klares Bild vor Augen haben. Da gibt es Terroristen. Da gibt es Christen, die Terroristen nehmen für sich in Anspruch, im Namen des Islams zu handeln. Also muss es sich um einen Glaubenskrieg handeln. Das ist so aus der Brille eines Menschen, der hier im Westen lebt, natürlich auch plausibel. Aber die Sache ist komplexer. Und das ist so etwas die Schwierigkeit, weil unterschiedliche Motive, wie ich es dargestellt habe, hier ineinander spielen. Und man auch für uns es oft schwierig ist und selbst für unsere Partner schwierig ist, welche Gruppen eigentlich welche Interessen vertreten. Das ist oft sehr komplex. Und an diesem Beispiel im Niger zum Beispiel kann man sehen, die dschihadistischen Gruppen wissen, wenn sie Christen angreifen und wenn sie das sehr publikumswirksam machen, in Anführungszeichen, dann sind sie sicher, dass darauf eine internationale Reaktion erfolgt und das wollen sie auslösen. Und das wiederum bringt für die Propaganda der Dschihadisten Erfolge. Das heißt, es ist für die Dschihadisten gar nicht entscheidend, dass das jetzt Kirchen sind, dass das jetzt Christen sind und wie sie das anstellen, sondern der propagandistische Erfolg ist entscheidend. Und das bedeutet für uns zum Beispiel, hier wieder zu sagen, wir versuchen, das aufzuklären und wir versuchen, den Christinnen und Christen vor Ort in Niger, in Nigeria, an anderen Orten zu helfen, so gut agieren zu können, dass sie diese Propaganda durchkreuzen, dass sie durch interreligiöse Projekte versuchen, die Vernünftigen in allen Religionen zusammenzubekommen, damit sie sich gegen die Dschihadisten, gegen den Missbrauch der Religion wenden und dass wir auch Projekte unterstützen, die zum Beispiel diesen interreligiösen Dialog vor Ort betreiben, und zwar nicht als eine akademische Angelegenheit, sondern um im Alltag mit den Angehörigen aller Religionen zusammen sich gegen den Missbrauch ihrer Religion zu wehren.
Gibt es denn Beispiele dafür, dass das religiöse Miteinander auch gut klappen kann in diesen Regionen?
Selbstverständlich gibt es diese Beispiele. Gerade Westafrika ist ja zurzeit sehr bedroht. Es gibt diese dschihadistischen Gruppen, die speisen sich aus früheren Kämpfern, Irak oder Libyen. Sehr viele Waffen fließen in diese Regionen, deshalb sind die auch so stark. Aber in Burkina Faso zum Beispiel ist das Zusammenleben von Christen und Muslimen traditionell sehr gut gewesen. Und auch in Burkina Faso ist auf der Grundlage dieser Tradition gibt es sehr viele interreligiöse Dialoginitiativen. Die können auf diese Tradition zurückgreifen. Oder wenn wir das Beispiel Nigeria nehmen, der Terror von Boko Haram, gerade im Norden des Landes, gibt es zum Beispiel das Women Interface Council in Maiduguri im Norden, im Boko Haram-Kernland. Und dort haben sich christliche und muslimische Frauen zusammengeschlossen, weil sie sagen, wir wollen verhindern, dass unsere Kinder weiter gegeneinander aufgehetzt werden, dass es zu Krieg, zu Gewalt, zu Terror kommt. Und da müssen wir zusammenhalten. Und das sind ganz beeindruckende Frauen. Da gibt es Christinnen, die sind direkt von Boko Haram angegriffen worden. Die haben Kinder verloren. Und die gehen trotzdem in diese Initiative und sagen, nein, ich spreche weiter mit muslimischen Müttern und wir überlegen uns zusammen, was können wir tun, damit diese Instrumentalisierung von Religion aufhört. Und sie wenden sich dabei, gehen in die Dörfer, sprechen mit den Dorfältesten, sie wenden sich auch gegen korrupte Politiker, sie mahnen auch an, dass die Polizei genau hinsieht. Also das sind wirklich sehr mutige Frauen und das ist ein Beispiel, wie das vor Ort geschieht. Übrigens kommen diese Frauen und auch die Kirche aus Nigeria im Oktober zum Weltmissionssonntag nach Deutschland und berichten genau über diese Arbeit.
Missio fördert auch in Westafrika Projekte, die eben so ein friedliches Miteinander möglich machen. Sind die Erfahrungen da durchweg positiv oder wo sagen Sie, sind noch die größten Hürden?
Ich sage, die Erfahrungen sind positiv. Und es gibt da drei Aspekte zu beachten. Es funktioniert dann, wenn muslimische und christliche Autoritäten zusammenarbeiten. Beispielsweise auch wieder Nigeria. In Jos, das ist im mittleren Teil Nigerias, gibt es den Emir von Wase. Das ist so der höchste muslimische Würdenträger. Und bis vor kurzem war da auch Erzbischof Ignatius Kaigama, der katholische Erzbischof. Und beide sind Freunde und beide vertreten gegenüber der Politik, gegenüber dem Bundesstaat die Interessen der Religionen, versuchen zu verhindern, dass dort die Religionen gegeneinander ausgespielt werden. Gleichzeitig wird in Jos, gibt es dort Initiativen, ähnlich wie dieses Women's Interface Council, wo on the ground, also im Alltag, Christen und Muslime zusammenarbeiten, um zum Beispiel schon im Vorfeld Konflikte zu erkennen, die es geben könnte, um dann zu deeskalieren. Also wenn diese offizielle Arbeit, die politische Lobby und die Basisarbeit gut zusammenwirken, dann ist das schon sehr erfolgversprechend. Dafür ist Nigeria ein Beispiel. Schwierig wird es dann dort, wo übergeordnete Interessen noch ins Spiel kommen. Denken wir an den Nahen Osten. Dort herrscht ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien, dem sunnitischen Islam, und dem Iran, dem schiitischen Islam. Es gibt geopolitische, strategische Interessen der USA, der Türkei, Russlands. Es gibt dann dort auch dschihadistische Gruppen. Und in diesem großen Geflecht, in diesem ganz komplizierten Geflecht, werden dann Christen zerrieben. Das ist dann dort schwieriger mit dem interreligiösen Dialog. Und je mehr Interessen zusammenkommen, je mehr politische Interessen zusammenkommen, desto schwieriger wird es.
Was steckt hinter Gewalttaten? Manchmal müssen wir genauer hingucken, um das rauszufinden. Bei Überfällen von Islamisten auf Christen müssen also nicht zwangsläufig religiöse Motive dahinter stecken. Das hat uns Johannes Seibel vom Internationalen Katholischen Missionswerk Missio erklärt. Ich danke Ihnen.